Herzlich willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly.
Hi zusammen, ich bin Jenny Lepies und Online-Redakteurin beim Magazin MIT Technology Review. In der letzten Woche ist unser Podcast kurzfristig wegen des Feiertags entfallen. Dafür starten wir heute aber wieder durch. Zuerst geben wir euch ein kleines Kaffee-Update. Wir hatten ja letztes Mal live bei der Aufnahme den Kaffeeersatz des niederländischen Startups Northern Wonder verköstigt. Leider sind die Soundeffekte jetzt nicht so ganz rübergekommen, aber vielleicht ist auch ganz gut, dass ihr uns nicht so habt schlürfen hören. Jedenfalls hatte meine Kollegin Andrea Hoferichter ein weiteres Probierpaket zugeschickt bekommen, über das wir gleich sprechen. Das zweite Thema dreht sich um Softwareagenten, die von künstlicher Intelligenz gesteuert werden. Deshalb sitzt auch mein Kollege Wolfgang Stieler hier mit mir im Studio. Wir schlüsseln mal ein bisschen auf, warum Sam Altman, der CEO von OpenAI, diese Agenten für das nächste große Ding hält. Außerdem besprechen wir in unserer kleinen Medienecke das Buch Extremely Hardcore – Inside Elon Musk's Twitter von Zoe Schiffer. Aber jetzt erstmal geht's um Kaffee, besonders um Kaffeealternativen. Andrea, du hattest da wieder so ein Päckchen auf deinem Tisch heute Morgen. Was gab's da?
Genau, das kam heute herein und da gab es Kaffee vom Startup Atomo aus Kalifornien. Das hat ein bisschen länger gedauert bis zu uns, deswegen konnten wir es letztes Mal noch gar nicht selbst verkosten. Aber wir haben gleich heute Morgen etwas zubereitet. Das war wieder eine Espresso-Probe, die wir wie beim letzten Mal von Northern Wonder den Espresso auch in der Siebträgermaschine zubereitet haben. Wir hatten so ein bisschen eine Anleitung bekommen vom Chef von Atomo, so ein kleines Handyvideo. Und da war schon daraus ersichtlich, dass man diesen Kaffee vielleicht nicht allzu sehr zusammenpresst im Sieb. Ja, und Wolfgang war da auch dann sehr vorsichtig und es kam tatsächlich was heraus, was erstaunlicherweise wirklich geschmeckt hat wie ein Espresso. Mhm. Vielleicht nicht wie der Beste, den wir je getrunken haben. Ein bisschen sauer war auch, aber wir waren doch überrascht, dass es wirklich nach Espresso geschmeckt hat. Mit ein bisschen Zucker drin war das ganz brauchbar, um Wolfgangs Worte zu sagen.
Ganz brauchbar, schön. Das war jetzt der mit den Dattelkernen, war das, ne?
Genau, die hatten halt der Trick von denen war offenbar, dass die, quasi die Struktur von Kaffeebohnen nachgebaut haben, weil diese kleinen Poren in diesen Kaffeebohnen wie so Mikroreaktoren wirken beim Rösten, sodass diese sogenannten Vorläufersubstanzen von den Aromen da unter sehr hohem Druck unter anderem sich weiter verwandeln und das ist, wenn man jetzt nur ein Pulver hat, eben gar nicht möglich. Man kann auch andere Temperaturen anwenden und so, wenn man solche Strukturen hat. Also das haben die versucht nachzubauen, sie haben versucht, diese Bohnen nachzubauen durch geschrotete Dattelkerne. Das hatte ich, glaube ich, letztes Mal auch schon ein bisschen erklärt. Und offenbar, also ich weiß nicht, ob das jetzt der Trick war, aber
naja, ich denke mal, der große Vorteil für die ist jetzt tatsächlich auch, dass sie ganz normal rösten können. Ja. Also wir hatten ja das letzte Mal auch schon drüber gesprochen, so diese anderen Herstellungsverfahren, da kriegst du einen Pulver raus und du willst ja eben diese Röstaromen erzeugen durch Rösten. Und die normalen Röstmaschinen kannst du dafür nicht verwenden. Viel zu hohe Temperaturen, das Pulver verbrennt einfach. Und dadurch, dass die jetzt diese Bohnen nachgebaut haben, können sie halt quasi ganz normal rösten. Vielleicht machen sie ein bisschen andere Temperaturverläufe oder so, ein bisschen weniger Temperatur, aber kriegen analog was raus. Und ja, das kann man natürlich schlecht sagen, weil Andrea, du hattest ja auch mit denen gesprochen und die haben ja auch gesagt, dass sie eben auch künstliche Aromen noch weiter zusetzen. Aber für mich schied das schon so, als ob da eine ganze Menge von dem ganzen Spektrum von Aromen, die beim Rösten erzeugt werden, dass sie die tatsächlich auch erzeugt haben damit, mit diesem Röstvorgang.
Ja, also ich glaube, zugesetzt haben sie gar nicht.
Ach so, die haben das gar nichts zugesetzt?
Nein, sie haben nichts zugesetzt.
Ja, dann ist es tatsächlich ganz, ganz erstaunlich, was sie
Also finde ich schon.
Gemacht haben.
Genau, das war dieser zellbasierte Kaffee, wo eine Forscher gesagt hatte, eventuell könnte man das machen. Also es gibt eben diese Kaffeearomen zu kaufen. Man kann damit auch Kaffee pimpen sozusagen, was auch geschieht wohl mit diesen trinkfertigen Kaffees aus dem Supermarkt. Supermarkt Kühlregal oder so, die sind halt häufig mit künstlichen Aromen aufgepeppt.
Und was mich insbesondere verblüfft hat, war dieser typische Kaffeenachgeschmack, den du normalerweise hast. Wenn du einen Espresso getrunken hast, dann bleibt ja so ein Aroma im Mund. Das war jetzt, fand ich, beim Northern Wonder überhaupt nicht so. Und bei dem ist das tatsächlich so, dass das sich tatsächlich auch angefühlt hat, als ob man gerade einen Espresso getrunken hat.
Die empfehlen ja auch, also wir haben ja gemerkt, so mit Zucker war es auf alle Fälle gut, aber die empfehlen halt auch da so, den mit Milch zu zubereiten. Mhm, dafür ist er eigentlich gedacht und das kann ich mir auch gut vorstellen. Wir haben es jetzt, weil wir heute Morgen ein bisschen Zeitdruck hatten, nicht probiert mit Milch, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass das sehr gut funktionieren kann.
Also ich glaube, mir könnte man den in der Blindstudie unterjubeln. Ich würde da wenig Unterschied schmecken, glaube ich. Also auf der Packung stand noch Geschmacksnoten, dunkle Schokolade, getrocknete Früchte und Graham Cracker, also diese Kekse aus den USA. Habe ich jetzt nicht rausgeschmeckt, aber ich
nehme mich darauf raus. Das würde ich jetzt auch nicht so unterschreiben.
Auf der Packung stand auch noch gemacht aus Upcycled Ingredients, also dann offenbar diese Dattelkerne, ne?
Ja, zum einen und das andere ist halt, dass sie das Koffein, was sie zusetzen, das gewinnen haben sie von aus der Teeproduktion. Es gibt wohl entkoffeinierten Tee und da nutzen sie das Koffein, was also aus anderen Teesorten rausgezogen wurde, um ihr Produkt zu koffeinieren.
Praktisch aus dem Tee in den Kaffee. Sehr gut. Diesen Atomo-Kaffee, den gibt es jetzt aber schon in den USA zu kaufen, ne?
In den USA, ja.
Achso, und wir
sitzen da noch auf dem Trockenen bisher.
Naja, ich weiß nicht, ob sie eine EU-Zulassung haben, keine Ahnung, aber das ist ja davon hängt eben ab, die große Hürde, hier, um das hier verkaufen zu können.
Genau. Also ihr würdet eher zu dem Atomo-Kaffee schwenken, wenn ihr denn gezwungen werdet, von Kaffee abzufrönen.
Also wenn ich was trinken würde, was schmecken, trinken wollte, was schmecken soll wie Kaffee, dann auf jeden Fall. Wobei, wie gesagt, der Kaffee von Northern Wonder, der hat eigentlich gar nicht so schlecht geschmeckt. Ja. Also den könnte man schon trinken. Aber wie gesagt, als Alternative zu echten Kaffee, da hat Atomo, glaube ich, doch die Nase vorn.
Hatte Atomo jetzt auch Filterkaffee oder so normalen Kaffee?
Nein, das einzige Produkt, was sie eben jetzt haben, ist dieses. Sie hatten wohl mal einen trinkfertigen Kaffee als erstes Produkt. Das war wohl auch nicht so wahnsinnig gut.
Ja, es gab dieses Zeug in der Dose, also sie haben, also ich habe Fotos gesehen davon, aber das scheint wohl nicht so gut gelaufen zu sein.
Genau. Okay. Und dann haben sie selber gesagt, sie hätten jetzt einen technologischen Durchbruch gehabt im letzten Jahr und das ist wohl das Ergebnis dieser Espresso, den man am besten mit Milch mischen sollte. Und,
ja, ich fand ihn auch ganz lecker. Milch. Genau. In dem Text, den du noch geschrieben hast, hatte Wolfgang noch freundlicherweise einen Abschnitt über die ethischen Probleme, die der synthetische Kaffee mit sich bringt, eingefügt. Da ging es um die Frage, ob man klären muss, wem der Kaffeegeschmack oder Geschmack von Kaffee gehört. Warum ist denn das wichtig?
Naja, was die, also die diese Überschrift kommt von zwei Bioethikern, die das Paper geschrieben haben. Aber ich fand, das bringt es ganz hübsch auf den Punkt, weil was die Leute jetzt machen, diese Startups, die eben Kaffee ohne Kaffeebohnen herstellen, ist ja im Prinzip so eine Art Re-Engineering von Kaffee. Also wir haben ein fertiges Produkt und wir gucken uns an, wie könnte man das nachbauen.
Ja.
Das haben sie gemacht und sie brauchen dafür eben keine Kaffeeplantagen mehr irgendwo im globalen Süden. Das heißt, sie brauchen auch keinen Transport mehr. Also die ganzen negativen ökologischen Impacts, die damit zusammenhängen, der Kaffeeproduktion. Auf der anderen Seite brauchen sie auch keine Kaffeefarmer mehr, die jetzt halt dann, wenn das wirklich in großem Stil die herkömmliche Kaffeeproduktion ersetzen würde, sehen müssen, wo sie bleiben. So, da haben wir halt so eine Situation, wo, schon sehr eng verknüpft mit so einer kolonialistischen Phase und einem Diktieren von bestimmten Handelsbedingungen durch den Westen eine Wirtschaftsstruktur geschaffen worden ist, die eine einseitige Abhängigkeit der Kaffeebauern von den westlichen Abnehmern produziert hat. Und dann mit einmal zu sagen, Edgy Badge machen wir nicht mehr, ist halt, also kann man sich zumindest fragen, ob das ethisch fragwürdig ist.
Ja.
So, und Das nächste ist dann halt die Frage, gibt es irgendwelche Grundsätze, die dagegen sprechen würden? Hm. So ein starker Grundsatz, der normalerweise an so einer Stelle eingreift bei Re-Engineering, sind vorhandene Eigentumsrechte. Du kannst nicht einfach irgendeine Erfindung nachbauen und ein anderes, vielleicht billigeres Produkt auf den Markt bringen. Dann kriegst du normalerweise von demjenigen, der das Ganze erfunden hat, juristisch aufs Dach.
Ja.
Versuchen das ja zu verhindern, weil es eben dieses Eigentumsrecht an diesem geistigen Eigentum und an diesem konkreten Produkt gibt. Das greift bei Kaffee nicht. Und dann haben die Bioethiker argumentiert, ja, vielleicht sollte man darüber nachdenken. Im Moment gibt es ganz offensichtlich an diesem Geschmack von Kaffee kein Eigentumsrecht, aber vielleicht wäre das gar nicht so schlecht, eins zu definieren und zu sagen, das ist sozusagen so eine Art Welterbe.
Mhm.
Also Kaffeekultur ist ja tatsächlich auch sehr alt schon. Sehr komplex auch, sehr stark verwoben auch mit einer bestimmten Lebensweise und erfüllt auch weltweit natürlich, also abgesehen davon, dass diese Tradition weiter tradiert wird, dass der Kaffeekultur und des Kaffeeanbaus in den Ländern selber, in denen auch der Kaffee konsumiert wird, Afrika zum Beispiel, Äthiopien, Hochland, das exportieren die ja nicht alles, die trinken ja auch selber Kaffee. Mhm. Abgesehen davon erfüllt es natürlich auch wie heißt das immer, einen ökologischen Benefit, Ökodienstleistung oder wie heißt das? Mir fällt das Wort gerade nicht ein, jedenfalls einen ökologischen Wert. Ja. Ne? Also zumindest wenn du Kaffee nicht in großen Plantagen anbaust, sondern eben, wie es die große Mehrzahl der Kaffeebauern tatsächlich tun. Also mengenmäßig wird zwar der meiste Kaffee in großen Plantagen produziert, aber die Mehrzahl von Kaffeebauern sind Kleinbauern und die wiederum erzeugen eben ihren Kaffee nicht mengenmäßig optimiert, nicht in großen Plantagen und optimalerweise, wenn sie zum Beispiel im Wald, also unter Bäumen, ihre Kaffeepflanzen ziehen, leisten sie damit auch einen wertvollen Beitrag für CO2, Artenvielfalt, für Bindung von CO2 etc.
Hm.
Und diese ganzen nützlichen Faktoren würden dann wegfallen.
Hm.
Die Leute sind ihrer wirtschaftlichen Existenz beraubt. Müssen dann sehen, dass sie irgendwas anderes machen, irgendwo anders hingehen und irgendwas anderes machen. In der Regel leben sie dann schlechter und das ist auch sowohl für das soziale als auch das wirtschaftliche Umfeld sehr viel schlechter. Also könnte man sich überlegen, können wir irgendwas schaffen? Und das wäre zum Beispiel so ein Welterbeding. Mindestens haben sie aber empfohlen, und teilweise haben das die Startups ja auch aufgegriffen, dass diejenigen, die jetzt Kaffee nachbauen, und re-engineeren sozusagen, sich zusammensetzen mal mit den traditionellen Kaffeeprodukten.
Und vielleicht irgendwelche Abgaben oder wie auch immer geartete Vereinbarungen treffen. Aber durch dieses Deklaration als Welterbe könnte man das finanzieren oder könnte man denen noch...
Naja, auch das wäre zu überlegen, wie genau man das macht. Okay. Aber ja, also theoretisch wäre es zumindest eine Art von Eigentumsrecht, einer juristischer Titel, auf den man sich berufen kann.
Hm. Aber der Vollständigkeit halber muss man vielleicht auch sagen, dass es ja wohl doch alles darauf hindeutet, dass es tatsächlich einen erhöhten Bedarf geben wird, der eben nicht durch solche natürlichen Methoden und gar nachhaltige Methoden, die ja jetzt gar nicht so überall gang und gäbe sind, der ja auch gedeckt werden will sozusagen und dass einem steigenden Konsum eben durchaus auch eine Berechtigung ist, darüber nachzudenken, wie können wir denn den Bedarf decken.
Ist eine schwierige Frage, also da haben wir ja auch in dem Artikel diskutiert. Du kannst einerseits kannst du jetzt schon auch Effekt vom Klimawandel sehen. Du kannst sehen, dass sich Anbaugebiete verschieben, dass also Kaffeebauern auch zumindest stärker in die Höhe gehen müssen. Andererseits berichten auch jetzt schon Kaffeebauern davon, dass die Pflanzen stärker von Schädlingen heimgesucht werden, auch in Höhen, wo sie bisher noch relativ sicher waren. Und dadurch gehen natürlich Anbauflächen verloren. Auf der anderen Seite kann ich nicht abschätzen, wie sehr eigentlich im Moment bestehende Anbauflächen schon ausgereizt sind. Ja, das weiß ich einfach
nicht. Schwierig zu sagen von hier.
Stimmt.
Ja. Und ansonsten ist es halt auch stark wetterabhängig. Das heißt, du, hast, du kannst auch sehen an den Zahlen von dieser internationalen Kaffeeorganisation, dass es Zeiträume gibt, wo einfach über lange Zeit ungünstige Wetterbedingungen herrschen. Also zu wenig Regen, zu viel Regen, dann Hitzewellen. Also ich habe jetzt zum Beispiel keine Ahnung, wie sich die zurzeit vorherrschenden Hitzewellen in Südostasien auf die Kaffeeproduktion in Indonesien auswirken. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ist für die Kaffeepflanzen. Das wird man dann aber wahrscheinlich erst in ein, zwei Jahren auf dem weltweiten Kaffeemarkt sehen. Ja, und insofern ja, finde ich das schwierig, aber vermutlich, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, dass erstens die Anbaugebiete schrumpfen und zweitens aber dann eben auch, wenn du davon ausgehst, dass weltweit sowas wie Mittelschicht wächst, dass dann auch der Kaffeekonsum weiter wachsen wird.
Spannendes Thema. Ich finde es also vor allen Dingen spannend, irgendwie, dass man Kaffee wahrnimmt als oder den Kaffeegeschmack als ein Produkt sozusagen oder das versucht irgendwie nochmal auszugleichen. Den Artikel findet ihr auf t3n.de/technologyreview. Vielen Dank euch beiden erstmal.
Und natürlich ausführlich dann auch im nächsten Heft.
Richtig, stimmt. Der kommt ja auch im nächsten Heft.
Noch ausführlicher.
Ja.
Ja. Ach, noch mehr Kaffee. Dann schwenken wir jetzt kurz rüber zum Thema KI. Unsere Kollegen bei der US-Ausgabe von Technology Review hatten nämlich die Chance, Sam Altman zu treffen, den CEO von OpenAI. Und den haben sie natürlich gefragt, was er denn meint, wo es mit der KI so hingeht. Und er brachte es etwas flapsig auf den Punkt. Er sagte nämlich, was sie wirklich wollen, ist ein Ding, das ihnen hilft. Okay. Er meint damit sozusagen so eine Art Kollegen oder Kollegin, der, Zitat, der absolut alles über mein Leben weiß, jede E-Mail kennt, jedes Gespräch, das ich je geführt habe. Eine Art Verlängerung des menschlichen Geistes mit den Fähigkeiten eines Agenten. Der könnte dann viele Aufgaben für den Nutzer sofort erledigen, bei komplexeren Erfordernissen Rücksprache halten oder es einfach mal probieren. Du hast den Text ja auch gelesen, Wolfgang. Für mich klingt das jetzt erstmal ein bisschen befremdlich, möchte ich meinen, wenn eine KI Zugriff auf mein Leben hat außerhalb des Chatfensters. Aber generell stimmst du denn damit überein, dass so Agenten das nächste große Ding sind?
Das steuert alles ein bisschen darauf zu. Also Sam Altman ist ja nicht der Einzige, der das sagt. Microsoft versucht das ja schon eben mit dem KI-Assistenten in Windows, Google mit Gemini auf den Pixel-Smartphones. Das wird noch in weitere Produkte Einzug halten. Und wenn du dann halt Google Mail benutzt, Gmail, dann kennt das Ding halt tatsächlich alle deine E-Mails. Das ist ganz wunderbar. Und Google sitzt da auch natürlich ganz großartig am Drücker, um alle Suchanfragen auszuwerten. Wobei das halt nicht so einfach ist, wie Mr. Altman das jetzt so geschildert hat. Es gibt da noch so ein paar technische Probleme.
Welche denn? Also beziehungsweise...
Naja, da müssen wir uns erstmal drüber unterhalten. Also was ist ein Agent? Ist eine Software, die in der Lage ist, die Umgebung, wie immer man die Umgebung definiert, in dem Fall wären die einzigen Aspekte der Umgebung, die die Software kennt, zum Beispiel dein E-Mail-Verkehr, deine Messages aus irgendwelchen Messenger-Diensten, und vielleicht dann auch noch deine Suchanfragen. Und wenn man dann ganz dystopisch wird, weil das läuft ja schon ein bisschen auf so eine zentrale Überwachung hinaus, dann vielleicht hat das Ding auch noch irgendwie immer das Mikrofon laufen und ab und zu auch mal die Kamera an und kriegt dann auch noch irgendwie Bild und Ton von dir. Ja gut, okay, Bewegungsdaten kann man dann auch noch dazu nehmen. Okay, das gibt schon ein ganz interessantes Bild von dem, was du willst. Aber im Moment sind ja die Kontextfenster von diesen großen, also ich nehme mal an, dass das Herz dieses Agenten immer noch ein großes Sprachmodell sein wird. Und im Moment sind die Kontextfenster von diesen großen Sprachmodellen sind halt begrenzt. Also du kannst da nicht beliebig viel Input reintun. Und das sehe ich noch nicht als gelöstes technisches Problem an. dass man dann wirklich all diese Daten zusammenkippt in einen großen Verlauf und dann im Zweifelsfall, dass die Informationen, die da drin stecken, auch tatsächlich benutzen kann für eine sinnvolle, für ein sinnvolles logisches Schließen und Planen und
die Erfüllung deiner Wünsche, ne?
Ja, dich genau. Unterstützen. Hm. So, also diesen Traum gibt es ja schon ganz lange bei Software, also dass du eine Software hast, die im besten Fall sogar weiß, was du willst, bevor du es selber formuliert hast.
Wunderbar.
Das wäre sehr cool, ne? Also dir sozusagen jeden Wunsch von den Augen abliest. Aber das ist halt nicht so einfach. Das muss dann sozusagen auch ein vollständiges Modell von dir selber, von deinen Wünschen, Absichten, Emotionen aufbauen. Und dazu braucht es halt unter anderem auch ganz viele Informationen über dich und muss auch in der Lage sein, ein geeignetes Modell von dir zu erstellen, sodass es Vorhersagen machen kann darüber, was du vielleicht jetzt demnächst möchtest. So, also aber nehmen wir mal an, sie hätten zumindest das Problem gelöst mit der Kontextlänge. Also das heißt, wir nehmen all diese Daten und speichern sie kontinuierlich in einem großen Speicher. Dann muss es auch noch eine Funktion geben, die irgendwie das Wesentliche rausfischen kann für eine bestimmte Anfrage. Also wenn du beispielsweise sagst, in 3 Wochen am Wochenende habe ich frei und würde da gerne mal ein cooles Konzert besuchen. Buch mir doch mal Karten.
Okay.
Dann muss das Ding in der Lage sein, zu erkennen, wo du bist, in was für einem Umkreis du dich normalerweise bewegst. Es nützt ja nichts, wenn das Ding mir Karten in München kauft.
Ja, klar.
Oder wenn es mir Karten in München kauft, dann soll es mir gefälligst auch gleich einen Vorschlag machen, wie ich da hinkomme und wo ich am besten übernachte und sowas.
Ja.
Und dann muss es meinen Musikgeschmack kennen. Dann natürlich, das wäre dann relativ einfach zu gucken, welche Bands treten jetzt gerade auf. Dann muss es wissen, wie viel Geld ich normalerweise für so eine Karte ausgebe oder was ich inakzeptabel finde. Gleicht es vielleicht auch noch ab mit meinem Terminkalender, mit dem Terminkalender von meiner Frau, weil vielleicht will die ja auch mit. So, ne? All solche Sachen. Das muss schon mal drin sein. Und klar, stecken all diese Informationen in dem, was das Ding über mein bisheriges Leben gespeichert hat. Nur das ist so viel, das muss es ja erstmal finden. Was ist das Relevante?
Ja, genau.
Also für uns klingt das trivial. Ja, dann guckst du halt zum Beispiel in den Spotify-Listen nach.
Richtig, so. Ja.
Guckst nach, was der User relativ viel sich angehört hat oder die Userin.
Fragst mal bei Eventim nach.
Ja.
Oder genau, fragst bei Eventim nach.
Ja, um die Daten.
Aber darauf musst du ja erstmal kommen.
Ja.
Also für die Software gibt es da einfach nur einen Haufen unstrukturierter Daten, die so, wie sie sind, erstmal keine Gewichtung haben. So.
Ich muss da ganz spontan an deinen TR-Bot denken, weißt du, den du gebaut hast, ne? der unsere Hefte lesen sollte, der dann nicht wusste, was ein Titelthema ist.
Genau.
Na, also du musst ja vorher alles definieren noch.
Du musst vorher alles definieren, genau. Also das ist das, ne? Also du brauchst idealerweise nicht nur ein Gedächtnis, sondern du brauchst ein episodisches Gedächtnis, wo drin verzeichnet ist, was hat besondere Bedeutung, wo du regelmäßig drüber gehst und aus dem ganzen Wust an Erinnerungen das Wesentliche rausdestillierst, auch gemeinsame Erfahrungen oder auch ganz verschiedene Erfahrungen und daraus abstraktere Kategorien bilden kannst, die sich natürlich auch leichter komprimierter abspeichern lassen, aber die musst du erstmal bilden. Ja, das ist das eine. Und das zweite ist, ja, man kann Sprachmodelle heutzutage auch schon benutzen, um Pläne zu machen. Das machen die.
Bei der Reisebuchung und so habe ich gelesen.
Auch,
ne?
Genau.
Irgendwie.
Können auch so ein abstraktes, allgemein formuliertes Ziel, wie ich möchte in Urlaub fahren, in die Sonne, runterbrechen auf die Notwendigkeiten, die es da gibt, was damit verbunden ist und das sozusagen in immer kleinere Teiltasks zerlegen, so lange, bis die Tasks wirklich konkret werden. Aber das machen die Sprachmodelle nicht aufgrund von irgendeinem logischen, regelbasierten Algorithmus, sondern das machen sie aufgrund der Beispiele, die sie gelernt haben für sowas. Das heißt, das kann gut gehen, muss aber nicht. Und es ist extrem kontextabhängig. So, und in der Regel, und du kannst dann auch, wenn du so einen Plan bekommen hast, kannst du auch nachfragen, wie kommst du darauf? Und das Ding liefert dann auch entsprechende Erklärungen dazu. Aber wie gesagt, das kann gut gehen, muss aber nicht, ist alles rein statistisch. Statistik basiert. Und der dritte Punkt ist dann natürlich auch noch Aktionen. Tatsächlich etwas machen daraus. Also bei einem Reisebüro anfragen, eine Mail schicken, Angebote einholen, eventuell sogar dann halt konkret eine Reise zu buchen. Das kann so ein Assistent, so ein Softwareassistent nur, wenn es eine entsprechende Schnittstelle dafür gibt. Und die können auch nicht völlig neue Fähigkeiten einfach so lernen. Ja. Wenn Sie nicht wissen, wie man eine Schnittstelle bedient, dann brauchen Sie zumindest erstmal ein paar Beispiele dafür. Und diese Schnittstellen sind im Moment noch relativ begrenzt. Also ChatGPT bzw. GPT-4, also große Sprachmodelle, können in der Regel irgendwie mit dem Internet agieren. Sie können suchen, sie können Suchergebnisse auslesen. Sie werden sicherlich dann auch Mails lesen können und Mails schicken können. Sie können vielleicht Dateien hin oder her schicken. Aber ein Sprachanruf wird schon schwierig. Also da musst du dann irgendwie auch noch so eine Text-to-Speech-Ausgabe dazwischen schalten. Beziehungsweise wenn dann jemand antwortet, natürlich auch per Voice, musst du das dann auch erstmal wieder in Text umwandeln. Also das, was die Dinger können, wird schon besser. Ich stelle mir dann tatsächlich auch sowas vor wie Alexa oder Siri, nur nicht so blöd wie bisher, sondern wirklich halbwegs intelligent. Aber darüber hinaus wird es nicht gehen.
Du hast ja noch ein Paper vor dir liegen. Ist das, dreht sich das auch um Agenten?
Ja, also das Spannende ist tatsächlich, was kann man, also das ist ja tatsächlich eine spannende Frage, was kann man mit Agenten machen, die man mit großen Sprachmodellen zusammenschaltet? Dieses Paper, was ich hier jetzt vor mir habe, das beschäftigt sich überwiegend mit Agenten, die im Wesentlichen wirklich aus großen Sprachmodellen bestehen. Also wo wirklich diese ganzen Funktionen, sowohl die Gedächtnisfunktion über den Kontext als auch dieses Reasoning, Planen und Schlüsse ziehen aus dem, was man bisher gemacht hat und auch Aktionen, alles über große Sprachmodelle abgewickelt werden. Es gibt auch, und der Witz ist, da geht schon einiges mit. Also es gibt spannende Experimente dazu. Und zwar relativ viele, aber das ist ein boomendes Forschungsgebiet. Das ist so ein Überblicksartikel und die Literaturliste ist sehr, sehr lang, kann ich euch sagen.
Wahnsinn, ja.
Aber es gibt auch Leute, die sagen, hey, diese ganzen Funktionen, die in der klassischen KI halt über eine andere Form von Software gemacht wird, mit regelbasierten Systemen, mit symbolisch basierten, die expliziter funktionieren, die klarere Berechnungen von irgendwelchen Funktionen etc. verlangen, wo ich dann Aktionen auch Zahlenwerten zuordnen kann und sagen kann, das ist jetzt das, was du am, das ist das, was den höchsten Nutzen bietet, sozusagen eine klassische Planung. Also so ein klassischer Planungsalgorithmus guckt ja, was alternative Möglichkeiten für einen nächsten Zug wären sozusagen in einem Spiel und berechnet dann, welche Aktion mir am meisten was bringt. So, ne? Das tut ein großes Sprachmodell nicht. Aber wenn du sowas machst, kannst du natürlich auch ganz klar sagen, warum ein bestimmter Zug, eine bestimmte Aktion, die nächste Aktion tatsächlich jetzt am besten wäre. Je nachdem, wie du deine Nützlichkeitsfunktion definiert hast. Das zu kombinieren. Also die Idee ist tatsächlich dann zu sagen, hey, wir lassen das große Sprachmodell für den Dialog, wir lassen das große Sprachmodell, um Zusammenhänge herzustellen, um vielleicht auch aus einem relativ vage formulierten allgemeinen Satz konkret daraus zu destillieren, was ist denn jetzt eigentlich zu tun. Aber wirklich einen Plan zu machen, das machen wir dann mit klassischer Planungssoftware. Aktionen führen wir eben auch mit Software aus, die da dran gestrickt ist und rufen nicht direkt aus dem Sprachmodell irgendwelche anderen Schnittstellen auf. Und wir lassen auch das Sprachmodell erkunden und lernen mit Hilfe von Modulen, die wir noch dran gestrickt haben, und verlassen uns nicht ausschließlich darauf. Und da kann man auch spannende Sachen mitmachen, die meiner Meinung nach sogar weiterführen, als sich nur auf das Sprachmodell zu verlassen. Aber was OpenAI und die Sam Altmans und andere bei Microsoft oder so oder bei Google vorhaben in dieser Hinsicht, das ist natürlich hochgradig spekulativ, das wissen wir überhaupt nicht.
Ja, vielleicht werden wir da mal Näheres erfahren, wenn OpenAI was Neues herausbringt oder GPT-5 kommt, hat er, glaube ich, auch nichts Konkretes dazu gesagt, ne? Irgendwie im, was hat er darauf geantwortet? Jetzt gucke ich kurz nach. Das war, glaube ich, die letzte Frage, wann es denn soweit sei. Die Antwort war nur ein vielsagendes Ja statt einer Zeitangabe. Okay, also.
Also GPT-5 kommt, klar.
Durchaus, genau. Schön. Und schreibst du noch einen Text über die Softwareagenten oder an was arbeitest du gerade?
Ich kann für ein kleiner Sneak Peek, nein, also eigentlich arbeite ich gerade an einem Artikel über KI und Robotik. Wo es darum geht, wie man die Fähigkeiten von zum Beispiel so großen Transformer-Modellen für die Robotik benutzen kann. Das wird dann aber erst in einem Heft nach dem nächsten Heft kommen. Aber Julia, ich werde sicherlich auch demnächst nochmal wieder was, also so eine FAQ oder so zu Agenten schreiben. Kleiner Funfact noch nebenbei, ne? Also die Idee mit den Agenten ist tatsächlich auch relativ alt. Einer der Klassiker der KI-Literatur ist von 1986 ein Buch, das Marvin Minsky damals geschrieben hat. Wir haben das auch mal als in unserer Reihe Klassiker neu gelesen besprochen. Das ist nämlich The Society of Minds. Okay. Also die Gesellschaft des Geistes oder die Gemeinschaft des Geistes, die Gesellschaft des Geistes. Und darin beschreibt er halt seine Idee, dass sowas wie höhere Intelligenz, höhere kognitive Fähigkeiten dadurch zustande kommen, dass sozusagen in unserem Kopf, auch in unseren Köpfen, in Köpfen von Menschen, von biologischen Intelligenzen, ganz viele kleine spezialisierte Agenten laufen, die eine Aufgabe ganz besonders gut können, aber die alle gemeinsam miteinander kommunizieren. Es gibt einen Agenten für Entscheidungsfindung, einen Agenten für Mustererkennung, einen Agenten für visuelle Mustererkennung, einen für akustische Mustererkennung, einen Agenten für zum Beispiel episodisches Gedächtnis, der also in der Lage ist zu erkennen, wann ein Ereignis eine besondere Bedeutung hatte und der in dem Zweifelsfall, wenn ihm der andere Agent, der die akustische Mustererkennung gemacht hat, gemeldet hat, da könnte Zugriff auf Gedächtnis notwendig sein, hingeht, seinen Speicher durchsucht und sagt, hey, ist das wichtig? So, also es ist ganz niedlich. Es sind eine ganze Menge kleiner Texte, kurze Essays, die sich auch relativ gut lesen lassen, die damals halt die eigentlich den einzigen großen Nachteil haben, dass es durch irgendwelche neurologische oder medizinische Befunde überhaupt nicht gedeckt ist. Es war halt pure Spekulation. Es könnte so funktionieren. Und es ist wiederum so allgemein formuliert, dass es nicht möglich war, jetzt irgendwelche Vorhersagen daraus zu entwickeln und diese Theorie experimentell zu testen. Aber als Gedankenspiel und als Idee ist es nach wie vor faszinierend.
Ja, klingt irgendwie hübsch. Vielen Dank erstmal dafür. Wir haben jetzt auch noch eine kleine Medienempfehlung für euch. Ich lese nämlich schon seit einiger Zeit das Buch Extremely Hardcore Inside Elon Musk's Twitter. Da hat nämlich die Journalistin Zoe Schiffer niedergeschrieben, wie es eben mit diesem ganzen Vorgängen rund um den Kauf von Twitter durch Elon Musk vor sich ging. Und Schiffer ist üblicherweise leitende Redakteurin des Portals Platformer, die sich eben mit Themen rund um Social Networks und Social Media eben beschäftigen. Und da hat sie das natürlich interessiert. Und sie hat in dem Buch das alles sehr detailliert aufgeschrieben. Und streng genommen ist es ein Sachbuch, also eine Dokumentation gewissermaßen. Aber was ich irgendwie ganz nett finde, ist, dass das Buch liest sich eben nicht so. Das liest sich sehr belletristisch irgendwie. Und sie schreibt halt nicht stumpf diese Vorgänge runter, sondern füllt das Ganze irgendwie mit Leben Und natürlich fehlen auch so wichtige Episoden nicht, wie dass Musk erstmal das Twitter-Gebäude betritt, nachdem er es gekauft hat und mit diesem legendären Waschbecken und dazu irgendwie twittert, let that sink in und ja, wie er dann die Mitarbeiter in dieser Coffeebar begrüßt und so und alle so ein bisschen starstruck sind. Der Schiffer schildert das eben so, als sei sie dabei gewesen. Dabei beruft sie sich eben auf Gespräche mit zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sie da geführt hat. Sie hat tausende Dokumente gesichtet, auch von Gerichtsakten und Nachrichten bei Slack wurden ihr zugespielt. Und daraus hat sie das eben so ja rekonstruiert. Und ich finde, da kann man das irgendwie nochmal so miterleben. Das ist halt eine Geschichte, die sich, ja, Geschichte, also eine faktische Geschichte, die sich eben nicht nur um Musk dreht, sondern eben auch um diese Mitarbeiter darin. Und sie nimmt auch manche dann so ein bisschen in den Fokus, klärt so ein bisschen den Hintergrund auf. Da ist so eine Entwicklerin zum Beispiel, die eben zwei Kinder hat und sich da bei Twitter hochgearbeitet hat und das eigentlich alles ganz cool findet und auch Twitter nach vorne bringen möchte und die dann aber auch gekündigt wird kurz nach der Übernahme. Ähnlich ergeht es noch einem anderen Entwickler. Also es ging ja zahlreichen Menschen so, die bei Twitter da gefeuert wurden. Aber letztlich eben ist dieses Buch nicht nur über Elon Musk und diesen ja, ganzen wirtschaftlichen Hintergrund, sondern eben auch durch die Menschen und durch diese Arbeitskultur, die da bei Twitter herrschte, muss man ja sagen. Dadurch ist es ein wirklich schönes Sachbuch einfach, dass man nochmal diesen ganzen Prozess wieder miterleben kann und ja, vielleicht sich auch ein bisschen schaudern möchte angesichts der Prozesse, wie das alles abgeht und auf wie viel Wissen und Instinkt oder von Elon Musk, wie auch immer man das nennen möchte, wie viel das da basiert. Und von daher kann ich das Buch nur sehr empfehlen. Es ist momentan nur auf Englisch zu lesen, ist im März, glaube ich, erschienen. Und dass ich da jetzt so zaghaft dran lese, liegt jetzt nicht am Buch selber, sondern einfach an meinem Zeitmanagement. Damit sind wir am Ende, glaube ich, für heute. Wir hören uns aller Voraussicht nach nächste Woche wieder. Vielen Dank.